In der heutigen Folge sind wir bei den Osei, einer ganz faszinierenden Spezies. Die Körper der Osei sind besonders ausdrucksstark. In Debatten und Konflikten sind sie daher körperlich immer sehr aktiv, was wir gleich selbst erleben werden. Das führt mich zu einem Aufsatz des Ethnologen Frank Heidemann. Darin zeigt er an einem Beispiel aus Südindien, wie sich Stimmungen in menschliche Körper einschreiben und sich über diese Körper weiterverbreiten, zu anderen Menschen an anderen Orten. Denn der Körper ist ein Medium. Hey Leute, hier ist Adola, der Antronaut. Ich erkunde heute wieder die faszinierende Welt der Ethnologie, auf der Suche nach erfrischenden Aha-Momenten und neuen Perspektiven. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch jetzt an, denn es geht los. Ready for takeoff. Hey, könnt ihr mich hören? Okay, also ich bin gerade Zeuge eines ganz besonderen Ereignisses und ich kann nicht so laut sprechen. Ich befinde mich auf Onkone 3b, einem Planeten in der Oriat-Galaxie. Das ist die Heimat der Osei, einer wirklich beeindruckenden Spezies. Sie hat menschenähnliche Körper, die sehr groß und schlank sind und ganz zart. Und sie haben ganz außergewöhnliche Fähigkeiten. Dazu komme ich aber gleich. Wir sind hier im Inneren einer riesengroßen Kuppel. Das ist das majestätische Versammlungshaus der Osei. Heute sind dort die Vertreter aller Osei-Gruppen zusammengekommen, um sich zu beraten. Es müssen wirklich Tausende sein. Ihr müsst wissen, die Osei, die haben sich mittlerweile in der ganzen Oriat-Galaxie ausgebreitet und ja, fast alle Planeten bevölkert. Jeder Planet hat mehrere hundert Vertreter geschickt. Und warum das Ganze? Weil es zwischen diesen verschiedenen planetaren Osei-Gruppen ganz arge Spannungen gibt, die das Zusammenleben offenbar sehr strapaziert. Ja, und um dafür Lösungen zu finden, sind sie alle heute zu Beratungen hier in diesem Haus erschienen. Meine Crew und ich, wir sind vor wenigen Tagen hier gelandet und haben den hiesigen Osei signalisiert, dass wir uns für sie interessieren und auch mehr über ihre Lebensweise lernen wollen. Ja, und schwupps wurden wir von den Anführern eingeladen, der heutigen Versammlung beizuwohnen, als Zuschauer, was sehr nett ist. Jetzt sind wir also in diesem riesigen, kuppelförmigen Versammlungshaus und kommen, ehrlich gesagt, aus dem Staunen nicht heraus. Die Osei, die können nämlich mit ihren Körpern ganz außergewöhnliche Dinge machen. Damit signalisieren sie bei den Debatten, die sie hier führen, ihre Zustimmung oder ihre Ablehnung. Ich habe es noch nicht genau verstanden, wie das alles funktioniert, aber in etwa so. Die Körper der Osei können die Farbe wechseln. Ich habe sie schon in sanften Gelb- und Blautönen auftreten sehen, aber auch in ganz kräftigem Rot und Schwarz. Sanfte Farben sind wohl ein Zeichen von Einigkeit und kräftige Farben ein Zeichen des Protests. Osei können aber auch Gerüche aussenden, um ihre Zustimmung oder Ablehnung zu betonen. Sie können ihre Körper auch vibrieren lassen, wobei sanfte Vibrationen scheinbar Ja und starke Vibrationen ein entschiedenes Nein bedeuten. Das alles ist ziemlich crazy. Ja, ihr könnt das ja leider nicht sehen, aber wenn die Osei-Fraktionen in diesem Versammlungshaus debattieren, dann ist das wie eine riesige Lichtshow mit vibrierendem Sound und eigenartigen Gerüchen, also zumindest für meine Nase eigenartig. Das ist schon echt irre. Und ich kann richtig sehen, wie die einen Osei-Gruppen andere Gruppen auf ihre Seite ziehen. Also wenn sich die Farben, Gerüche und Vibrationen zweier Gruppen angleichen, dann heißt das wohl, wir sind jetzt Verbündete und setzen uns gemeinsam für unser beider Interessen ein. Da fällt mir was ein. Moment. Ich lass mich mal kurz in meiner Tasche nachsehen. Da muss doch irgendwo... Ja, hier ist er. Den Text, den ich gesucht habe, ausgedruckt auf gutem alten Papier von der Erde. Ich wusste doch, ich habe ihn dabei. Ich gehe mal kurz raus. Ich muss euch nämlich was erzählen. Meine Osei-Beobachtungen erinnern mich an einen ethnologischen Aufsatz, den ich vor einiger Zeit gelesen habe und den ich ziemlich spannend fand. Moment, ich bin gleich wieder da. So. Ich stehe jetzt vor dem Versammlungshaus, da ist es ruhiger und da kann ich auch ein bisschen besser mit euch plaudern. Also, ich habe einen Aufsatz gelesen und zwar von Frank Heidemann. Er ist, wie ich erfahren habe, vor kurzem in den Ruhestand gegangen. Er war aber lange, lange Zeit Professor am Ethnologie-Institut in München und zwar seit 1997. By the way, Frank Heidemann war auch Erstgutachter meiner Magisterarbeit damals und er hat mir die mündliche Prüfung abgenommen. Das alles, das weiß er nicht mehr, da bin ich mir sicher. Und er wusste es wahrscheinlich auch nicht, als ich ihm vor ein paar Wochen eine Mail geschrieben habe. Ich war nämlich auf der Suche nach genau diesem Artikel von ihm, den ich euch gleich vorstelle. Aber dieser Artikel, dieser Aufsatz, der ist online nirgends zu finden. Also habe ich Frank Heidemann direkt eine Mail geschickt und er war so freundlich, mir eine Kopie zur Verfügung zu stellen. Worum geht's nun bei diesem Aufsatz und warum komme ich gerade jetzt darauf, wo ich hier bei den Osei bin und dieses ziemlich beeindruckende Körperspektakel erleben darf? Nun ja, Frank Heidemann hat in seinem Aufsatz Stimmungslagen und mobile Akteure von 2018 einen Konflikt nachgezeichnet, der sich einige Jahre zuvor in einer Kleinstadt in Südindien ereignet hatte und der, ja man kann wohl sagen, ziemlich eskaliert war. Es geht in diesem Aufsatz aber eigentlich gar nicht so sehr um diesen Konflikt selbst. Es geht mehr darum, wie sich die Konfliktstimmung, die damals in dieser kleinen indischen Stadt zu spüren war, in die Körper der Menschen eingeschrieben hat und sich über diese Körper verbreiten konnte. Heidemann schreibt, dass der menschliche Körper Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen speichert und so als eine Art Medium fungiert. Wenn Menschen also, um bei diesem Beispiel zu bleiben, von einem Konflikt betroffen sind, ihn hautnah quasi am eigenen Leib erleben, dann drückt sich das über ihre Körper aus, über ihre Gestik und Mimik, ihre Sprache und ihr Handeln. Sie sind traurig, angespannt, ängstlich oder aggressiv und das sieht man ihnen dann auch an. Man sieht, in welcher Stimmung Menschen sind. Soweit so klar. Jetzt wird es aber erst interessant. Auch soziale Situationen sind nämlich geprägt von gewissen Stimmungen. Eine soziale Situation, die entsteht dann, wenn Menschen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit zusammen sind. Was heißt das aber nun genau? Menschen drücken ja das, was sie erleben und fühlen, körperlich aus. Und das wirkt ansteckend auf andere Menschen, die sich auch gerade an diesem Ort aufhalten. Stellt euch eine Beerdigung vor, bei der Freunde und Familie um einen Verstorbenen trauern. Oder ein Fußballstadion, in dem die Fans leidenschaftlich trommeln, singen und sich in die Arme fallen. An diesen beiden Beispielen lässt sich ganz gut visualisieren, wie Trauer oder Euphorie Menschen miteinander verbinden und wie an diesen Orten Stimmungen entstehen, die die sozialen Situationen dort also die Beerdigung oder das Mitfiebern beim Fußball, durch und durch prägen. Und diese Stimmungen, die können sich auch ausbreiten. Dazu braucht es Medien, die sie von A nach B bringen. Das geht einerseits über das, was wir uns als Medien klassischerweise vorstellen, also zum Beispiel das Fernsehen, Radio oder Social Media. Wenn in diesen Medien, um bei den Beispielen von eben zu bleiben, über ein Fußballspiel oder die Beerdigung einer berühmten Person berichtet wird, dann werden die Stimmungen vor Ort eingefangen in Bild und Ton und dann über den Globus gesendet an andere Orte, wo sie von Menschen wahrgenommen werden, die sich direkt ergriffen fühlen von Trauer oder von der Euphorie im Stadion. Das kennen wir, glaube ich, alle. Was uns aber nicht so bewusst sein dürfte, ist, dass sich diese Stimmungen auch über die Körper der Menschen ausbreiten. Wenn wir davon ausgehen, dass Körper wirklich Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen speichern, so wie Frank Heidemann das beschreibt, und die Menschen sich dann von A nach B bewegen, dann nehmen sie die Stimmungen, die sie sich einverleibt haben und körperlich ausdrücken, mit und tragen sie tatsächlich an andere Orte. Frank Heidemann sagt, Stimmungen werden damit zu Quasi-Objekten, die sich im Raum verbreiten. Eine ziemlich interessante Sichtweise, oder? Stimmungen sind Quasi-Objekte, die sich im Raum verbreiten. So etwas in dieser Art passiert auch gerade hinter mir, in dem Versammlungshaus, wo die Osei mit ganzem Körpereinsatz debattieren. Sie setzen Farben, Gerüche und Vibrationen ein, um ihre Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren. Man sieht ihnen also an, wie sie drauf sind und was das mit anderen Osei macht, die sich auch gerade in diesem Kuppelbau aufhalten. Ja, spannend. Wollen wir in den Aufsatz von Frank Heidemann noch ein wenig tiefer einsteigen? Ja, natürlich wollen wir das. Einen Moment. Als ich seinen Aufsatz gelesen habe, da dachte ich mir, das ist so typisch Ethnologie. Also, ich meine damit, viele Ethnologinnen, die haben tatsächlich die Fähigkeit, aus ganz banalen Sachen, wie zum Beispiel einem Kleinstadtkonflikt, sehr spannende Perspektiven zu entwickeln. Einfach weil sie ethnologische Brillen aufhaben, mit denen sich die Welt ganz anders betrachten lässt. Durch diese Brillen entdeckt man auf einmal Dinge, die man vorher gar nicht gesehen hat. So erkläre ich immer, was mich an der Ethnologie so fasziniert. Es sind diese Perspektivwechsel, die EthnologInnen möglich machen. Aber zurück zum Aufsatz. Frank Heidemann beschreibt darin, wie es in der südindischen Kleinstadt Kotagiri, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, im August 2009 zu heftigen Protesten kam. Die Straßen wurden blockiert und Geschäfte und Schulen blieben geschlossen. Vorangegangen war ein Erbstreit, der nach dem Tod eines bekannten Teefabrikanten aus der Gegend eskaliert war. Rund um dessen Bestattung kam es zu ziemlich komplizierten Interessenskonflikten, die letztendlich dazu geführt hatten, dass die Töchter des Verstorbenen, also das waren die Erbinnen, aber auch ihre Ehemänner und Familien und sogar weitere Personen aus der lokalen Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Ich will hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, was diesen Konflikt angeht. Wenn ihr genau wissen wollt, was alles passiert ist und warum das ethnografisch auch interessant ist, dann lest gerne den Aufsatz. Die Quellenangaben stehen wie immer in den Shownotes. Jedenfalls hatte das Ganze massive Folgen für die lokale Gemeinschaft in Kotagiri. Es wurden ja Menschen aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen und die anderen Menschen vor Ort, die waren sich dann unsicher, wer sich jetzt eigentlich noch mit wem treffen und sprechen darf, nachdem ja es ja zu diesen Ausschlüssen kam. Wer durfte denn noch zu Trauerfeiern eingeladen werden? Wer zu Hochzeiten und wer eben nicht? Durfte man bei Hochzeiten Glückwünsche übermitteln, ohne dafür von den lokalen Anführern bestraft zu werden? War dieser Ausschluss der Töchter und ihrer Familien aus der Gemeinschaft eigentlich rechtens? Wer hat es denn entschieden und auf welcher rechtlichen Grundlage? Es wurden also sogar politische Zuständigkeiten in Frage gestellt. Das heißt, es wurde tatsächlich an den Grundfesten der Gemeinschaft gerüttelt. Damals machte sich eine Stimmung der Verunsicherung breit. Ärger, Misstrauen, Anspannung, das war den Menschen deutlich anzusehen. Heidemann beschreibt das so: Mit jedem zusätzlichen Konflikt stieg die Spannung zwischen den verschiedenen Fraktionen, aber auch in den Menschen. An den Teeständen entstand eine unerträgliche Stimmung, die zwischen Frustration und unterdrückter Aggression schwankte. Die im Leib gespeicherten Emotionen wurden von kleinen Gruppen direkt in den Basar getragen, wo sie sich im Freundeskreis verbreiteten. Frank Heidemann schreibt hier, Emotionen wurden in den Basar getragen und an den Teeständen entstand eine unerträgliche Stimmung. Er nimmt hier also direkt die Orte mit rein in seine Analyse. Das ist auch kein Zufall, denn wir wissen ja alle, dass der Ort eines Geschehens ganz entscheidend ist für die Stimmung, die an diesem Ort vorherrscht. Denkt nur wieder an den Friedhof und an das Fußballstadion als Beispiele. Orte und Menschen stehen also gewissermaßen in Resonanz miteinander. Menschen nehmen Orte und das, was dort passiert, also die sozialen Situationen, die sie erleben, auf eine gewisse Weise wahr. Sie fühlen diese Situationen, was sich schließlich über ihre Sprache, ihre Blicke, ihre Körperhaltungen und über ihre Bewegungen ausdrückt. Das wiederum wirkt zurück auf die Umgebung, auf den Ort, auf den Raum. Die Emotionen, die die Menschen körperlich ausdrücken, übertragen sich dort auf andere Menschen, die sich auch an diesem Ort befinden. So entsteht eine gewisse Stimmung. Man könnte auch sagen, Menschen und die Umgebungen, in denen sie sich aufhalten, sind dann ähnlich gestimmt. Und weil die Menschen mobil sind, sich also fortbewegen, verbreiten sie mit ihren Körpern diese Stimmungen und werden somit auch an anderen Orten und in anderen Kontexten wirksam. Wie zum Beispiel bei dem Konflikt in Kotagiri, wo sich die angespannte Stimmungslage tief in soziale, politische und dann sogar religiöse Kontexte eingegraben und jahrelang für ganz schönes Chaos gesorgt hat. Stimmungen, schreibt Frank Heidemann, sind quasi Objekte. Sie werden von A nach B transportiert und wirken wie gegenstandslose Botschaften, denn sie vermitteln Wut, Trauer, Angst, Hoffnung oder Zuversicht. Sie entstehen über die Körper der Menschen, weil die Körper Erlebtes nicht nur speichern, sondern eben auch ausdrücken und damit Medien sind. Der Körper als Medium. Schon irgendwie spannend, oder? Ich habe mal wieder ganz viele Aspekte dieses Aufsatzes weggelassen, damit die Folge nicht zu lang wird. Und ich habe wieder das Gefühl, dass ich einfach nur an der Oberfläche gekratzt habe. Wer da ein bisschen tiefer in der Materie drinsteckt und auch andere Literatur zu diesem Thema gelesen hat, zu Stimmungen und wie sich das in den Körper einschreibt, der kann da bestimmt noch viel mehr rausziehen. Das bricht mir immer so ein bisschen das Herz, wenn ich so einen Artikel oder so einen Aufsatz wiedergebe, weil ich das Gefühl habe, immer nur so einzelne Fragmente verstanden zu haben. Aber naja, so ist es halt. Daher eben auch die Message an euch: Wenn euch dieses Thema interessiert, dann lest gerne den Aufsatz selbst. Die Quellenangabe steht, wie gesagt, in den Shownotes dieser Folge. Hat euch diese Folge gefallen? Ja, dann abonniert gerne meinen Podcast und lasst eine Bewertung da. Das hilft auch anderen Ethnologie-Interessierten, diesen Podcast leichter zu finden. Und wenn ihr wollt, dann werdet Crewmitglieder und kommt an Bord meines Raumschiffs. Dann könnt ihr auch alle Bonusfolgen anhören und habt außerdem ein paar weitere schicke Vorteile. Auch dazu steht in den Shownotes mehr. So, und was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt wohl mal zurück in das Versammlungshaus und schaue mir an, was sich bei den Verhandlungen der Osei getan hat. Ja, ich sehe schon durch den Türschlitz, die Lichtshow ist noch im vollen Gange. Ah, und irgendwie duftet es da drin jetzt auch recht schön. Was ist das nur für ein Geruch? Es ist, Moment, wahrscheinlich eine Note von, ist das ist doch nicht...